Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu einem Büchermarkt, der schauen wird auf den gestern vergebenen Deutschen Sachbuchpreis an Stefan Malinowski für Die Hohenzollern und die Nazis. Außerdem beginnt am heutigen Dienstag der 8. Bibliothekskongress in Leipzig. Dazu hören Sie später ein Gespräch. Und zuvor haben wir zu vermelden, dass der große Schriftsteller Friedrich Christian Delius am gestrigen Montag im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Er war Dichter, Romancier, Essayist, Mitglied der Gruppe 47, Chronist der Bundesrepublik mit engen Verbindungen in die DDR und zu den ostdeutschen Schriftstellerkollegen. Zwar sind manche seiner Romane lange schon Schullektüre, aber sein Werk ist doch bis zuletzt lebendig und Delius mit nimmer müder Neugierde seinem Handwerk treu geblieben. Tobias Lehmkuhl schaut zurück auf sein Leben und einige seiner Bücher.
Immer wieder liest man, Friedrich Christian Delius' Erzählung Bildnis der Mutter als junge Frau sei eines seiner schönsten Bücher. Es ist daneben aber auch eines seiner originellsten, denn der Autor ist in ihm anwesend und abwesend zugleich. Er läuft mit der im Titel erwähnten jungen Frau durch Rom, begleitet sie auf Schritt und Tritt und bleibt doch unsichtbar. Aber er ist kein Schatten, der hinter ihr herschleicht, keine Allegorie auf die Rolle des Autors in literarischen Texten, nein, er ist körperlich präsent, und zwar als Fötus im Bauch der Schwangeren.
Sie lächelte und lehnte sich zurück, um an nichts anderes zu denken als an die Regungen des Kindes und die fröhlich springenden Pfeifentöne des Präludiums. Lehnte sich zurück, um sich entspannen und tragen zu lassen von den klaren Melodien und gebrochenen Harmonien, und als diese Freude viel zu schnell wieder vorüberging, versuchte sie, den letzten im Raum schwebenden und schwingenden Akkord so lange wie möglich im Gehör zu wiegen.
Erschienen ist dieses Bildnis, das Delius von seiner Mutter als junger Frau zeichnet, 2006, als der Autor selbst die 60 schon hinter sich hatte. Es ist bezeichnend für ihn, der im zunehmenden Alter immer wieder autobiografisch inspirierte Texte vorlegte, dass Delius Autobiografie nicht als Geschichte eines einzelnen Individuums begriffen hat, sondern seine eigene Person immer als jemanden verstand, der im Spannungsfeld gesellschaftlicher und zeitgeschichtlicher Kräfte stand. Das gilt selbst für den Ungeborenen, der im Januar 1943, als der Vater gerade nach Afrika abkommandiert ist und der Krieg absehbar verloren gehen wird, im Bauch seiner Mutter diesen Spaziergang durch Rom unternimmt. Es fehlte Friedrich Christian Delius nicht zuletzt an Eitelkeit, um sich selbst ins Zentrum seiner Erzählungen und Romane zu stellen. Im Gegenteil, gerade die Möglichkeit, in der Literatur auch jemand anders zu sein, machte für ihn den Reiz des Schreibens aus, wie er in einem Interview bekannte.
Und außerdem gehört es für einen Schriftsteller zum Handwerk. Das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Heute bei einer Literatur, wo also jeder gern über sich selbst und die eigene Geschichte schreibt, die eigene Landschaft, das ist ja alles in Ordnung. Aber es gehört eigentlich zu dem normalen Handwerk des Schriftstellers, sich sozusagen ganz andere Figuren zu nehmen, die aus einer anderen Welt kommen, andere Geschichten hinter sich haben und das zu schreiben. Das finde ich überhaupt das Spannendste an meinem Beruf, dass ich sozusagen ein Rebecca-Bauer sein kann, ein Kellner aus Rostock sein kann, eine Biologin in einer entführten Lufthansa-Maschine von 1977, Mogadischu.
Geboren wurde Delius dann im Februar 1943. Sein Vater überlebte den Krieg, die Familie zog in die hessische Provinz, wo der Vater als Pfarrer tätig war und seinen Sohn im strengen Geist christlicher Tugenden zur Disziplin erzog. Das empfindsame Kind reagierte mit Stottern und Schweigen auf die Methoden und Überzeugungen des Vaters. Delius hat davon in seinem Buch »Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde« berichtet. Der Fußball war für ihn eine erste Flucht. Die eigentliche Befreiung von der übermächtigen Vatergestalt aber war das Schreiben. Sein erstes Gedicht wurde im NDR gesendet. Bald kam er, der 1963 zum Studieren nach Berlin ging, in Kontakt mit Klaus Wagenbach, der gerade seinen eigenen Verlag gründete. Dort erschien das Debüt des 22-Jährigen, der eine Weile lang auch als Lektor für Wagenbach arbeitete. Er wurde zu Treffen der Gruppe 47 eingeladen, engagierte sich anders als manche Kollegen zu dieser Zeit aber nicht direkt politisch.
Alleinsein, Einsamkeit, Abstand halten, Meinungsvorsicht, Zweifel, Freude am Fragen, Schweigen, das sind die ersten Voraussetzungen, um zu schreiben. Und das realisieren zu müssen als junger Kerl, ist ein existenzieller Schock, den ich ungefähr ein halbes Jahr nach der Lektüre des Büchnerschen Wanderlügenbriefs vielleicht nicht begriffen, aber erahnt habe, an der Hardenbergstraße in Berlin stehend, den Blick auf das Amerika-Haus auf der anderen Straßenseite gerichtet.
In seiner Büchner-Preisrede von 2011 beschreibt Delius die Anti-Vietnam-Kriegs-Demonstrationen vor dem Amerika-Haus in Berlin im Jahr 1966 als sein eigentliches literarisches Erweckungserlebnis. Hier erkannte er, was seine Rolle als Schriftsteller sein sollte, auch wenn es noch dauern würde, bis er sie so ausfüllen konnte, wie es seinen Vorstellungen entsprach.
So begann ich zu meiner vertrauten Rolle als Schweiger auch die neue Rolle als Zuschauer zu akzeptieren und mit immer mehr Eigensinn aufzuladen und gegen den bissigen Vorwurf, du hältst dich raus, du tust nichts, die leise Antwort zu finden, doch, ich tue was, ich schaue zu, ich schaue nicht weg, ich merke mir das.
Bevor er sein eigentliches, sein umfangreiches erzählerisches Werk zu schreiben begann, promovierte Delius als Germanist mit der heute noch viel gelesenen Dissertation »Der Held und sein Wetter«. Er schrieb eine Geschichte des Siemens-Konzerns und seiner Verstrickung in die NS-Zeit, die im Anfang der 70er Jahre ebenso gerichtliche Auseinandersetzung einbrachte wie eine Satire auf den Kaufhauskönig Helmut Horten. Den sogenannten Deutschen Herbst schließlich verarbeitete er in einer Trilogie, mit der er sich als Autor endgültig durchsetzte. Sprachlich und formal hat sich Delius nie für Experimente interessiert. Wie schon im Bildnis der Mutter als junge Frau hat er aber immer wieder überraschende Erzählperspektiven eingenommen. So in Fensterplatz Mogadischu, dem zweiten Teil der Trilogie über den deutschen Herbst, wo nicht die Täter, sondern, was bis heute immer wieder eingefordert, aber selten eingelöst wird, wenn es um Verbrechen und Gewalttaten geht, das Opfer im Zentrum steht. In diesem Fall eine Biologin an Bord der Landshut.
Dann kam eben etliche Jahre später der Versuch, weil ich dachte, man muss diese ungeheuerliche Sache, die jedem Menschen passieren kann, heute nicht mehr dank der verschiedenen Sicherungsanlagen, aber jedenfalls damals, in ein entführtes Flugzeug zu geraten und dann sozusagen hilflos Opfer zu sein. Und wie verhält sich da ein Mensch? Ja? Also nicht jetzt so nach der Hollywood-Manier, wie sprechen sozusagen der Pilot mit den Entführern, die Entführern, wie treten sie auf, wie halten sie die Pistole? Das interessiert mich weniger, sondern was passiert mit einem Menschen, der da sitzt?
Seinen größten Erfolg mit weit über 100.000 verkauften Exemplaren erzielte Delius 1991 mit Die Birnen von Ribbeck. Aber auch der vier Jahre später erschienene Spaziergang von Rostock nach Syrakus fand ein sehr großes Publikum. Erstaunlich auch hier die Perspektive, der Rollenwechsel, den Delius vornahm. Beide Bücher haben Ostdeutschland und die DDR zum Gegenstand. Etwas, was außer Delius Anfang der 90er Jahre kein Westautor wagte. Nichts, was andere, arrivierte Autoren im Westen interessiert hätte, die Geschichte der so schnell eingemeindeten neuen Mitbürger zu erzählen. Delius hatte freilich schon immer enge Kontakte über die deutsch-deutsche Grenze hinweg gepflegt, hatte in dem von ihm mitbegründeten Rotbuchverlag als erster etwa Heiner Müllers epochale Hamlet-Maschine veröffentlicht. Selbst hat er sich einmal als heimatlosen Heimatdichter bezeichnet.
Ja, man kann meine Bücher auch lesen wie die eines heimatlosen Heimatdichters zum Beispiel. Ja, also man kann Ribbeck lesen als eine Hymne auf Brandenburg, man kann Spaziergang von Rostock nach Syrakus, ist sehr viel von Mecklenburg die Rede, Hiddensee und so weiter, Rügen. Selbst diese Romane wie Ein Held der inneren Sicherheit, der in Köln spielt, oder Himmelfahrt eines Staatsfeindes, der sehr viel mit Wiesbaden zu tun hat. Also nur mal jetzt im Witz gesagt, es gibt viele andere, man kann die auch alle als psychologische Romane lesen. Also es gibt mehrere Schubladen, die passen, und ich wehre mich nur dagegen, dass es immer nur die eine gibt. Also wenn Schubladen, dann bitte noch ein paar andere.
Mit den Schubladen ist es tatsächlich schwer bei Delius. Seine Themen und Gegenstände sind stets unvorhersehbar. Und wer dachte, dass Delius den Bach-Kantaten seiner Herkunftswelt stets verbunden blieb, der irrt sicher nicht. Aber er übersieht, dass der stilistisch stets das Ideal der Einfachheit und Verständlichkeit praktizierende Autor auch ein Fan des alle Grenzen sprengenden, komplexen und chaotischen Free Jazz war. 2018 hat Delius dieser Musik sein Buch Die Zukunft der Schönheit gewidmet. Mit diesem Buch ist er auch einmal mehr in das nicht nur für ihn so entscheidende Jahr 1966 zurückgekehrt. Damals nämlich traf sich die Gruppe 47 in den USA, und an seinem letzten Abend begleitete Delius zwei Kollegen in Slugs Saloon in Downtown Manhattan, wo der sicher radikalste aller Free Jazzer, Albert Ayler, einen Auftritt hatte.
Die Probe in Slugs Saloon wollte ich bestehen und niemanden enttäuschen. Ich klatschte wie alle anderen nach Aylers erstem Solo, wollte alles tun, um mich nicht zu blamieren im Halbdunkel des schmalen Raumes, vor den Freunden als unverständiger, verschreckter Laie vor dem schwarzen Publikum als Weißer, vor den Amerikanern als täppischer Europäer, als dummer Deutscher, der ich war oder als den ich mich sah. Dorfkind, Provinzler, Hinterherläufer, Pastorensohn, verklemmt, unmusikalisch, stotternd, Anfänger, Nichtskönner.
So fand Delius im Jahr 1966 vorm Amerika-Haus nicht nur seine Haltung zur Welt, seinen Standpunkt als anteilnehmender Beobachter, er fand durch den Jazz auch die Mittel, diesen Standpunkt in Literatur umzusetzen. Er lernte zu improvisieren, den Blick und die Ohren immer offen zu halten, stets flexibel zu bleiben und dabei auf die eigene Sprache zu vertrauen, das Erzähltalent und die musikalische Energie, die durch einen hindurchfließt, bis zuletzt.
Sagt Tobias Lehmkuhl in würdigender Erinnerung an Friedrich Christian Delius, der am gestrigen Montag im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Ebenfalls gestern fand die Verleihung zum Deutschen Sachbuchpreis statt an Stefan Malinowski für Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration. Der Historiker hat 2014 im Auftrag des Landes Brandenburg ein Gutachten über die Rolle und Bedeutung des Kronprinzen Wilhelm angefertigt. Seine umfangreiche Studie, die nun ausgezeichnet wurde, stellt Ihnen vor Otto Langels.
Der Streit, den seit Jahren die Hohenzollern einerseits und die Bundesregierung und die Länder Berlin und Brandenburg andererseits austragen, dreht sich im Kern um die Frage, ob der damalige Kronprinz Wilhelm dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat. Es geht um die Zeit Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre. Stefan Malinowski, exzellenter Kenner des deutschen Adels, Historiker an der Universität Edinburgh, weitet in seiner detaillierten, 750 Seiten starken Studie den Blick. Er verfolgt das politische Wirken der Hohenzollern vom Untergang der Monarchie bis in die Gegenwart. Malinowski interessiert sich für die gesamte Familie, auch für den Vater, den gestürzten Kaiser Wilhelm II. Der Autor charakterisiert ihn als skurrilen alten Herrn, der sich mit Holzhacken und Entenfüttern im Park von Schloss Dorn die Zeit vertrieb, aber auch den Sekt entkorken ließ, als er von der Ermordung des überzeugten Demokraten Matthias Erzberger hörte. Die Hohenzollern hätten nach dem Untergang der Monarchie den Rückzug in ein angenehmes Privatleben antreten können. Doch ein Großteil der Familie hat laut Malinowski einen politischen Weg eingeschlagen, der immer weiter nach rechts führte. Dabei hatte die Weimarer Republik milde walten lassen. Man ließ die ehemalige Herrscherfamilie ziehen, es fand keine entschädigungslose Enteignung statt. Der damalige großzügige Kompromiss sicherte den Hohenzollern schätzungsweise 3/5 ihres Gesamtvermögens. Darunter über 60.000 Hektar Land, 1 Dutzend Schlösser, 2 Dutzend Villen sowie Kunstschätze und Barvermögen in vielfacher Millionenhöhe. Eine Ironie der Geschichte: Mit den fürstlichen Abfindungen hätten, so Malinowski, die Vertreter der Weimarer Republik indirekt ihre aristokratischen Gegner für deren antirepublikanischen Feldzug munitioniert. Im Unterschied zu einigen anderen Historikern warnt Stefan Malinowski davor, Kronprinz Wilhelm als unbedeutende Randfigur zu charakterisieren. Damit beraube man die Person ihrer politischen Wirkung.
Mein Ergebnis als Historiker ist, 3 Generationen in dieser Familie haben mit den politisch relevanten Handlungsträgern versucht, die Republik zu zerstören und den Nationalsozialismus zu unterstützen, und zwar von Anfang bis Ende.
Mindestens so wichtig wie die Dienste des Kronprinzen als Vermittler zwischen Reichswehr, NSDAP, SA, SS und Adelsverbänden, Großgrundbesitzern, rechten Publizisten und Herrenclubs waren offenbar seine Leistungen auf dem symbolpolitischen Feld. Ziel aller Bemühungen unter Einsatz einer beachtlichen PR-Maschine war die Rückkehr zur Monarchie, wie Malinowski ausführt. Die Nationalsozialisten sollten den Hohenzollern demnach als Steigbügelhalter dabei behilflich sein. Die überzeugenden Argumente des Historikers lassen kaum Spielraum. Nur wenige adlige Familien dürften so radikal und wirkungsvoll gegen die Weimarer Republik und ihre Grundlagen aufgetreten sein wie die Hohenzollern.
Otto Langels über Stefan Malinowski, Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration, am gestrigen Montagabend ausgezeichnet mit dem Deutschen Sachbuchpreis. Erschienen ist das Buch bei Propyläen in Berlin, 752 Seiten, 35 €. Vom heutigen Dienstag bis zum kommenden Donnerstag findet in Leipzig der 8. Bibliothekskongress statt und Schwerpunktthema in diesem Jahr sind die Bedingungen des wissenschaftlichen Publizierens und des sogenannten Forschungsdatenmanagements in Bibliotheken. Durch immer mehr digitale Services zur Auffindbarkeit und Langzeitverfügbarkeit von wertvollen Forschungsdaten haben sich die Aufgaben von Bibliotheken in den vergangenen Jahren stark verändert. Was das genau bedeutet, habe ich vor dieser Sendung besprochen mit Anke Berghaus-Sprengel, Direktorin der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt und zudem Vorsitzende des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Ich grüße Sie, Frau Berghaus-Sprengel.
Guten Tag, Herr Dreis.
Dass Bibliotheken anders aussehen und bewirtschaftet werden als noch vor 20 Jahren, ist augenfällig. Bibliotheken waren beispielsweise für Studierende immer auch der Ort, an dem die viel zu teuren Bücher standen, die aber benötigt wurden, um beispielsweise eine Hausarbeit anzufertigen. Und wer ein seltenes Buch suchte, der hoffte auf die Fernleihe oder musste möglicherweise sogar mehrere hundert Kilometer fahren, um in irgendeinem Bestandskonvolut fündig zu werden. Inzwischen ist sehr viel digitalisiert, es reicht also ein Klick am heimischen PC. Welche anderen Veränderungen im wissenschaftlichen Bibliotheksbereich sind derzeit am augenfälligsten?
Ja, das ist natürlich zum einen die Bereitstellung dieser digitalen Inhalte. Die sind ja nicht von selber zu Hause zugreifbar. Die Bibliothek hat dafür einiges an Verträgen abzuschließen und diese Verträge verändern sich. Also es handelt sich hier um eine tiefgreifende Transformation des wissenschaftlichen Publizierens, die gerade im Gange ist und die auch bedeutet, dass sich sämtliche Workflows in den wissenschaftlichen Bibliotheken verändern.
Das heißt, Sie können dann weniger Bücher kaufen. Sie schließen diese Verträge mit Wissenschaftsverlagen. Habe ich das richtig verstanden?
Also im Wesentlichen geht es jetzt erstmal natürlich um Deal-Verträge, aber auch um Verträge mit anderen, kleineren Anbietern. Und es handelt sich um eine Transformation hin zum Open Access, also zur freien Lesbarkeit durch jeden oder für jeden. Und in diesen Transformationsverträgen werden die Journale nicht mehr wie früher einfach subskribiert, sondern wir bezahlen heutzutage das Publizieren.
Das heißt, wenn ich als Wissenschaftler publizieren möchte, einen Artikel in einem dieser Journale, muss ich ungefähr wie viel bezahlen? Wie viel muss die Universität bezahlen?
Ja, wir schließen diese Verträge mit Wissenschaftsverlagen. Wir bezahlen damit eben das Publizieren in diesen Journalen und müssen natürlich alle damit zusammenhängenden neuen Workflows auch bedienen. Und das sind eine ganze Menge.
Wenn ich es richtig verstehe, war das Rechtemanagement und die Bereitstellung von Druckkostenzuschüssen früher nicht Aufgabe einer Universitätsbibliothek. Wenn Sie jetzt neue Aufgaben haben, welche alten müssen deshalb zurückgestellt werden?
Na, im Durchschnitt zahlt man meistens um die 2000 Euro. Das ist früher der Satz gewesen, den man als Durchschnitt errechnet hat. Es gibt natürlich deutlich höhere Beträge, es gibt auch deutlich niedrigere Beträge.
Nun fallen ja auch die BibliothekarInnen nicht vom Himmel, sondern müssen grundständig ausgebildet werden. In welcher Weise muss denn nun die Ausbildung von BibliothekarInnen und Bibliothekaren angepasst werden?
Naja, Bibliotheken haben die Eigenschaft, dass meistens alle bisherigen Aufgaben weiter erfüllt werden müssen. Es gibt ja bei früher erworbenen Büchern dann trotzdem die Pflicht, diese nach bestimmten Kriterien aufzubewahren, sie zu erhalten, im Zweifelsfall bereitzustellen, aber heutzutage dann zusätzlich auch zu digitalisieren. Und dafür bauen wir zum Beispiel Magazine, beschäftigen Restaurierungsfachleute und so weiter. Und das, was wir jetzt im Digitalen erwerben, muss dann eben zusätzlich in digital gebauten Magazinen, also in Speichern, gesichert, erschlossen, benutzbar gehalten werden. Da fällt nichts weg, da kommt immer nur was dazu. Auch bei den Öffnungszeiten ist es häufig nicht so, dass die zurückgehen können. Und Erschließungsleistungen werden eher mehr, vor allem wenn wir jetzt auch Forschungsdaten erschließen. Die müssen ja alle wiedergefunden werden. Und alles, was irgendwie wiedergefunden werden will, muss erschlossen, recherchierbar gemacht, nachgehalten werden.
Sagt Anke Berghaus-Sprengel, Vorsitzende des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare anlässlich des 8. Bibliothekskongresses, der am heutigen Dienstag in Leipzig beginnt. Und so findet ein Büchermarkt zu seinem Ende, der auch erinnert hat an Friedrich Christian Delius, der am gestrigen Montag im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Hier geht es nach den folgenden Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.